Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Jeremias Thiel ist gerade mal 19 Jahre alt. Er kommt aus einer Hartz-IV-Familie. Er ist mit 11 Jahren freiwillig in ein SOS-Kinderdorf gegangen. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
In Ihrem Leben hat sich, seit Sie 11 sind, dramatisch viel verändert. Sie studieren eigentlich in den USA. Eigentlich bedeutet, dass Sie in Deutschland sind, weil Sie nicht wieder zurückkommen. Seit wann sind Sie in Deutschland?
Ich bin jetzt seit dem 14. März hier in Deutschland.
Und die Perspektive, wieder in die USA zum Studium zurückzukommen, sehen wie aus?
Aktuell sehr limitiert und sehr beschränkt, denn wir wissen gar nicht A, wann das Land wieder aufmacht, B, durch die Proteste, wie sich da auch alles weiterentwickeln wird in Bezug auf Corona. Also steht noch alles ziemlich in den Wolken geschrieben, leider.
Sie studieren Umwelt- und Politikwissenschaften, funktioniert jetzt auch über diese Tausende von Kilometer internettechnisch das Studium?
Das Internet funktioniert super. Das Studium ist jetzt seit Ende Mai rum, Gott sei Dank. Im August geht's weiter. Aber man muss trotzdem sich vorstellen, mit 7 Stunden Zeit und Unterschied zu studieren, ist eine absolute Herausforderung.
Sie haben Kontakt vor allem auch zu Ihrer Freundin, die Ihnen auch aktuell über die Situation in den USA was erzählt?
Ganz, ganz viel. Sie hat selbst von ihrem Teilnahmen in den Demonstrationen in Iowa City, also in Iowa State, direkt neben dem Bundesland Minnesota, hat sie mir erzählt, dass Tränengas benutzt wird, dass die Demonstrationen natürlich auch Recht haben im Sinne von, wie sie reagieren und dass diese Wut, die sich aufgespült hat die ganze Zeit, nun auch zum Ausdruck kommt. Und das Land befindet sich gerade im Umstrukturierungsprozess der besonderen Art, in einer Revolution schon fast.
Man sollte dazu sagen, ihre Freundin ist farbige und natürlich biografisch auch nochmal ganz anders betroffen. Was hat die Ihnen über die Verhältnisse Rassismus betreffend in den USA erzählt?
Genau, sie ist nicht schwarz, aber eine Person of Color ist der offizielle Begriff dafür. Und was sie mir dazu natürlich erzählt hat, ist natürlich selbst, Polizeigewalt, die Menschen, die tatsächlich schwarz sind, nicht unbedingt POC oder Indian Americans, also indisch-amerikanisch etc., wie einfach die Ambivalenz existiert in den akademischen Institutionen zum Teil, dass Schwarzmenschen total unterrepräsentiert sind, aber auch in anderen gesellschaftlich wichtigen Rollen. Und vor allem auch in den Südstaaten sieht es nochmal ganz anders aus.
Dazu kommt, und das ist das nächste große Drama, dass Farbige natürlich besonders betroffen sind von dieser schrecklichen Pandemie in den USA, wo es ja inzwischen deutlich mehr als 100.000 Tote gibt.
Mhm. Ja, absolut. Das hängt vor allem damit zusammen, weil schwarze Menschen in den USA systemrelevante Jobs betreiben, also in der Öffentlichkeit irgendwie Bus fahren, Pakete ausstellen und dergleichen und dementsprechend viel eher dem Virus ausgesetzt sind. Und das hat man schon in New York, in Brooklyn ganz stark erkannt, aber auch in den USA durchweg.
Als Sie noch in den USA waren, bis Mitte März, haben Sie von dieser sich anbahnenden Corona-Katastrophe was mitbekommen?
Das hat bei mir insofern angefangen, dass in meiner Studienstadt Northfield, in der Nähe von Minneapolis, sich zum ersten Mal ein Corona-Fall bewegt hat und jeder irgendwie wissen wollte, wie geht's weiter, vor allem auch mit dem Hintergrund, USA macht das Einreisen dicht für Europäer. Und ich habe es vor allem daran gemerkt, als ich dann in Irland, in Dublin am Flughafen war und ich gesehen habe, wie einfach die Einreise in den USA so voll war mit Schlangen, wie man sich das nur vorstellen kann. Also daran habe ich es sehr intensiv gemerkt.
Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Das ist der Titel des Buchs, das Jeremias Thiel geschrieben hat, unser SWR1-Leute-Gast heute Vormittag. Schwerpunktmäßig über die ersten 11 Jahre ihres Lebens, um es nochmal zu sagen. Sie kommen aus einer Hartz-IV-Familie, sind mit 11 aufs Jugendamt, haben gesagt, ich will da raus und sind dann in ein SOS-Kinderdorf gekommen. Was die aktuelle Situation angeht, um auch das nochmal zu sagen, eigentlich studieren Sie in den USA, jetzt wieder Deutschland und vermutlich haben Sie insofern ein bisschen was zu tun, als Sie mit dem Buch dann von Stadt zu Stadt und von Sender zu Sender ziehen und da Ihre Zeit halbwegs sinnvoll füllen. Kann man das so sagen?
Das kann man, glaube ich, schon sehr gut so sagen, definitiv. Dass man mit dem Buch beschäftigt ist, keine Frage, definitiv.
Ja. Wie kommt man mit gerade mal 18 oder 19 Jahren dazu, ein Buch zu schreiben?
Mal ist es, glaube ich, so ein bisschen das innere Bedürfnis, die Menschen aufzuklären über die vielleicht bestehenden Vorurteile in den Köpfen, die immer noch gegenüber Hartz-IV-Empfänger oder Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten und die daraus folgenden Herausforderungen, dass man die ein bisschen darüber aufklärt, was eigentlich das Leben in Armut konkret bedeutet für Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Erwachsenen.
Das ist sozusagen der zweite Teil der Geschichte. Der erste Teil ist aber natürlich das persönlich-biografische.
Richtig.
Und man muss sich ja ein Stück weit dann auch entblättern und offenbaren. Ist Ihnen das leicht gefallen oder nicht so leicht?
In vielerlei Hinsicht ist es natürlich nicht immer einfach, aber dennoch notwendig, finde ich, weil man natürlich erstmal ein grundsätzliches Verständnis haben muss, was Armut bedeutet, ja, und was Armut auch für ein Leben eines Kindes bedeutet. Und ich glaube, man bringt die Geschichte am besten, ja, indem man seine erzählt und die vielleicht dann später in den Gesamtkontext darstellt, aber das habe ich zumindest versucht in dem Buch.
11 Jahre waren Sie alt, als Sie rausgegangen sind. Jetzt sind Sie 19. Mit anderen Worten, da liegen 8 Jahre dazwischen. Was ist aus Ihrer Familie, was ist aus den Eltern geworden?
Aus natürlich traurigem Hintergrund leider nicht mehr als vor 8 Jahren, als ich die Familie verlassen habe. Es ist natürlich so, dass meine Eltern jetzt zusammenleben in der Wohnung, aber es ist auch so, dass meine Eltern jetzt von Grundsicherung leben und nicht mehr von Hartz IV, also nochmal eine Schippe weniger verdienen. Es ist also so, dass sich die Situation meiner Eltern und auch die meines Zwillingsbruders wohl bemerkt sehr, sehr schwer gestaltet.
Also Grundsicherung bedeutet, da hat eine Gesellschaft Leute quasi aufgegeben mit dem Ziel, die nochmal in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen?
Sie bringen es auf den Punkt, genau.
Ihr Vater war, glaube ich, oder so haben Sie ihn auch als Kind erlebt, über einen langen Zeitraum depressiv. Haben Sie aktuell noch Kontakt zu ihm? Wissen Sie, wie es ihm diesbezüglich geht?
Ja, immer mal wieder. Es ist so, dass ich mein Vater mal telefoniere, etwa 2-mal in der Woche, aber die Gespräche sind natürlich jetzt nicht mehr so lang und so intensiv, wie sie vielleicht damals waren. Also Gesprächsrahmen beläuft sich auf 15 Minuten. Dann ist es natürlich auch so, dass es bei meinen Eltern mit Scham auch verbunden ist, wenn ich so ein bisschen über die Armutsthematik auch öffentlich spreche. Und dafür habe ich natürlich Verständnis.
Zumal Sie jemand sind, der es ja ein Stück weit geschafft hat, aus diesem Milieu rauszukommen. Sie haben Abitur gemacht, Sie haben ein Stipendium für die USA bekommen. Und die Eltern sind immer noch da, wo sie waren. Sind die eigentlich noch sauer auf Sie, dass Sie gegangen sind als Kind?
Meine Eltern sind nicht sauer. Ich glaube, mein Vater ist ganz im Gegenteil sehr, sehr stolz auf mich. Und meine Mutter hat da auf jeden Fall, ich glaube, einfach kein Verständnis für die Lebenswelt, mit der ich mich jetzt mittlerweile umgib. Insofern gibt es da keine Bösen, keine Schuldgefühle, die sie mir übertragen. Aber dennoch manchmal so in die Frage, was wäre denn, wenn du da geblieben wärst?
Haben Sie noch Schuldgefühle? Weil sie gegangen sind?
Auf gar keinen Fall.
Ja. Ich frage deshalb, weil Kinder nehmen ja Schuld auch in familiären Verhältnissen auf sich, obwohl sie ja überhaupt nichts dafür können.
Das tun sie häufig aus dem Gefühl, vor allem für junge Menschen, die in Armut leben, die sind häufig in dieser sogenannten parentifizierten Rolle. Sie übernehmen gerne die emotionale Verantwortung für ihre Eltern. Und ich hatte diese Gefühle auch vor allem in den ersten 2 Jahren, als ich in der Jugendhilfe gelebt habe. Als die Entscheidung noch im Raum stand, soll ich jetzt wieder zurück zu den Eltern oder nicht, ehe ich mich dann final entschieden habe, in der Jugendhilfe zu bleiben, also als Kinderdorf. Und aus der Situation heraus gibt es viele junge Menschen, die tatsächlich noch Schuldgefühle haben.
Sie haben mal den Satz formuliert, Zitat, ich hatte das Gefühl, ich rieche nach Armut. Wie hat diese Armut Jeremias Thiel gerochen?
Ja, ganz persönlich in meinem Fall war das ein Zusammenspiel von Schweiß durch die Tatsache, dass wir viel in dieser Wohnung verbracht haben. Die Situation natürlich auch, dass viel gekocht wurde und dass man nicht gut gelüftet hat. Also eine Kombination von Schweiß, Essensgeruch plus auch Zigarettenrauch, der halt in der Luft schwebte. Aber wie gesagt, das trifft auf meinen individuellen Fall zu.
Klamotten, Schuhe auch?
Ja, absolut. Vor allem bleiben wir mal kurz bei den Schuhen. Da war es ja in der Tat so, dass ich jetzt keine viele Paar hatte, sondern nur dieses eine und das ist dazu in jeder Situation getragen habe vom Sport.
Sie hatten ein paar Schuhe?
Ja, ich hatte tatsächlich ein paar Schuhe und die habe ich durchweg getragen. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als ich im Kommunionsunterricht zum Beispiel war und mich ein Mädchen verschossen hat und meine Schuhe haben gemüffelt und da habe ich nach Armut gerochen.
Ja, okay.
Absolut.
Wenn wir über Ausstattungen dieser Art sprechen, Kinder entwickeln ja früh ein Markenbewusstsein. Wie haben Sie das in der Schule, in der Klasse erlebt?
Ich habe natürlich realisiert, dass ich jetzt keine Markenklamotten trage, sondern tendenziell eher Klamotten aus dem Kick. Aber das war für mich nie irgendwie eine Wertung, die da mitgespielt hat. Aber vor allem natürlich merkt man da eine gewisse Unterschiedlichkeit.
Geschämt haben Sie sich deshalb nicht?
Ein Schamgefühl hatte ich nicht aus der Situation gewonnen, dass ich halt eben keine Magenklamotten trage, aber ich habe gemerkt, dass ich anders bin, auf jeden Fall in dem Hinblick schon.
Haben Sie sich wegen anderer Dinge geschämt?
manchmal tendenziell natürlich für meinen Hintergrund zu sehen, dass man es nur entweder auf dem Bolzplatz Zeit verbringen kann, dass man nicht auf Geburtstagseinladungen zurückkommen kann, weil man sich kein Geburtstagsgeschenk leisten kann. Insofern gab es natürlich Situationen, die waren mit Scham verbunden und dementsprechend auch mit einer Repression, also in dem Sinne nicht zum Geburtstag zu gehen zum Beispiel.
Hatten Sie Freunde? Und wenn Sie welche hatten, durften die mit nach Hause kommen?
Ich hatte wenige Freunde. Mein langjährigster Freund heißt Dean, mit dem bin ich schon immer in Kontakt. Das jetzt auf die Grundschule bezogen und ich hatte in der Tat wenig bis gar keine Menschen nach Hause mitgebracht. Einmal, weil die Wohnverhältnisse es nicht zugelassen hätten und zum Zweiten, wie gesagt, auch das mit Scham verbunden ist. Und ja.
Wie sieht ein leerer Kühlschrank aus?
Ja, Gott sei Dank, wie soll ich sagen, wir hatten in der Situation, als meine Mutter natürlich in dieser Glücksspielsucht war, gab es die Situation, dass der Kühlschrank leer war. Insofern, wie man es vorstellen kann, war nicht viel drin. Aber es war jetzt nicht, ich sag mal, die Norm, dass er komplett leer war oder wie auch immer. Und das ist die ganze Zeit meiner Kindheit. Aber gesagt, leerer Kühlschrank ist ein leerer Kühlschrank. Ne?
Kennen Sie das Gefühl, als Kind gerne ein Eis zu bekommen oder bekommen zu würden und gleichzeitig vor der Notwendigkeit stehen zu müssen, dass es dieses Geld, diese 1-2 Euro für dieses Eis nicht gibt?
Ich sag mal so, man hat natürlich immer mal wieder so ein Eis gekauft, aber es war natürlich für uns alle was ganz Besonderes. Insofern war es keine Selbstverständlichkeit. Und es ist die Frage nicht nur bei dem Eis, sondern nicht bei dieser individuellen Situation, sondern in nahezu jeder zu überlegen, ist es jetzt diesen Cent wert oder ist es nicht diesen Cent wert? Und ich sag mal, die Frage ist eine, die einen immer und immer wieder trägt in der Jugend, im ganzen Leben hinweg.
Gab es Klassenfahrten, auf die Sie nicht mitkommen konnten, weil die Eltern nicht zahlen konnten?
Das gab es nicht, aber auch nur deswegen, weil meine Eltern bzw. meine Grundschullehrerin und auch später hinaus die Lehrerinnen und Lehrer das erkannt hatten. Und das waren dann doch Dinge, für die sich meine Eltern noch eingesetzt haben. Aber natürlich war das auch wieder, wie bei fast allen Dingen, wo man mit dem Amt zu tun hat, mit sehr, sehr viel Scham verbunden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Jeremias Thiel, 19 Jahre alt, Student, mit 11 Jahren die Entscheidung, aufs Jugendamt zu gehen und darum zu bitten, aus der Familie rauszukommen, um perspektivisch für das eigene Leben noch was anderes hinzukriegen. Die Eltern, um das auch nochmal zu sagen, der Vater psychisch krank, depressiv, Sie haben vorhin erzählt, zudem haben Sie eigentlich insofern ein gutes oder ordentliches Verhältnis, als Sie immer mal wieder auch telefonieren miteinander. Wie ist das Verhältnis zu Ihrer Mutter? Ein bisschen komplizierter?
Das Verhältnis zu meiner Mutter ist natürlich wesentlich distanzierter, aber auch das durch den Hintergrund, dass mein Vater nun mal auch in meiner Zeit in der Jugendhilfe anwesender war oder das auch wollte. Aber auch da muss ich sagen, das mache ich meiner Mutter nicht irgendwie zum Vorwurf oder wie auch immer. Ich glaube, das ist halt dieser Umstand, ihre psychische Situation und dergleichen, die dazu halt beitragen, dass die Situation distanzierter ist als die mit meinem Vater.
Sie haben Ihre Mutter auch erlebt, da waren Sie Kind, als die Mutter mal kurzzeitig in der Psychiatrie war. War das für Sie ein Schockerlebnis?
Es war auf jeden Fall ein sehr eindringliches Erlebnis, das mir natürlich noch heute in Bildern in meinem Kopf immer noch herumschwirrt. Absolut. Man sollte auch mit keinem Kind das irgendwie wünschen wollen, die eigene Mutter in der Psychiatrie in der Situation zu sehen, an die man sich selbst nicht gewöhnt. Vor allem in der Situation, meine Mutter war ja immer sehr impulsiv, immer lautstark. Und wenn man dann die Mutter auf einmal komplett weggebeamt schon fast sieht, leise und überhaupt nicht so wirklich anwesend, aber dann doch irgendwie, das ist etwas, was mir sehr eindringlich im Kopf geblieben ist, absolut.
Also die war dann schon einfach ruhig gestellt. Was ist aus Ihrem Zwillingsbruder geworden?
Die Situation meines Zwillingsbruders ist sehr schwer. Die Situation, dass er nun mal jetzt auch bei meinen Eltern auf der Couch lebt, und natürlich im Hintergrund einfach immer ein Wissen zu haben, man studiert, in den USA lebt ein komplett anderes Leben. Und dann im Hintergrund ist der Bruder auf der Couch meiner Eltern und dabei hat es viel zu beantragen.
Hat er einen Schulabschluss? Hat er eine Ausbildung gemacht?
Er hat einen Hauptschulabschluss, ja. Hat auf jeden Fall diesen Abschluss, aber keinen Ausbildungsplatz. Er hat mal für eine kurze Zeit auch gearbeitet und hat auch das Bedürfnis zu arbeiten. Aber das Problem ist nun mal, dass er in diesem Hintergrund nicht das unterstützende Umfeld hat, das ihm helfen kann, wieder Arbeit zu finden.
Zwillinge sind sich ja oft sehr nahe. Wie ist das in Ihrem Fall?
Ich hatte jetzt in den letzten 3 Monaten, das muss ich sagen, ist der Corona-Zeit echt zu gut zu sprechen, auch die Möglichkeit gehabt, mit meinem Bruder mehr Zeit zu verbringen. Und es ist verrückt, wenn man überlegt, dass auch ein Bruderverhältnis etwas macht. Ich habe ja meinen Bruder Jahre, seit dem 10. Lebensjahr nicht mehr wirklich erlebt. Und dann plötzlich 8-9 Jahre später hat man die Zeit wieder intensiver, Zeit miteinander zu verbringen. Und ich habe einfach gemerkt, mein Bruder ist ein absolut kreativer Mensch. überhaupt nicht blöd, sondern ganz im Gegenteil, sehr schlau, wie ich finde. Mhm. Und ich finde es einfach sehr schade, dass er seine Potenziale durch seine Situation einfach nicht entfalten kann, so wie er es könnte.
Ist er neidisch auf Sie?
Mein Bruder ist überhaupt nicht neidisch auf meine Situation, aber wünscht sich manchmal, dass er jemanden an seiner Seite hat, der ihm hilft, irgendwie sowas wie ein Mentor, einfach die Unterstützung, die ich auch erhalten hatte. Und da merkt man, dass mein Bruder da schon sich auch gewünscht hat, eventuell in die Jugendhilfe zu kommen, in der ich war. Und das war halt alles der Fall.
Hat er noch Hoffnung, dass sich sein Leben verändert? Und würden Sie sagen, hat er auch die Kraft, selber in diesem Sinne etwas zu tun?
Ich bleib mal kurz bei der letzten Frage. Ich glaube, mein Bruder hätte die Kraft, aber hat einfach nicht Unterstützung. Ja, ich meine, es gibt Leute, die sind sehr resilient, widerständiger. Mein Bruder hat eine gewisse Widerständigkeit schon, aber er bleibt aber in diesem Umfeld. Und wenn er in dem Umfeld bleibt, wird sich daran nicht viel ändern.
Der Tag, an dem Sie die Entscheidung getroffen haben, das eigene Leben zu verändern, es war der 11. September, in diesem Fall des Jahres 2012. Jeremias Thiel, sind Sie aufs Jugendamt und haben gesagt, holt mich hier raus. Wie haben die reagiert?
Die hatten natürlich wussten schon von unserer Situation, demzufolge, dass ich im Jugendamt schon vorher bekannt war. Dementsprechend war dem Jugendamt die Situation klar und die haben halt dementsprechend auch reagiert. Ich kam dann in die sogenannte Inobhutnahme in die Einrichtung meines Bruders, der in Waldfischbach lebte, also 30 Kilometer entfernt etwa von Kaiserslautern.
Mhm. Da waren Sie dann ein paar Tage, ein paar Wochen, dann gab es vermutlich nochmal Gespräche der Gestalt, ob das jetzt eine endgültige Entscheidung ist oder ob es eine Möglichkeit gibt, wieder zurück in die Familie zu kommen?
Genau, die Phase, nachdem ich 3 Tage beim Bruder war, kam ich ins SS Kinderdorf dann schlussendlich nach Kaiserslautern wieder zurück und da gab es eine etwa 1 Jahre lange Phase tatsächlich, in dem halt vor allem auch durch Druck meiner Familie natürlich immer im Raum stand, geht's wieder zurück nach Hause. Ich hatte Verantwortungsgefühle und dementsprechend auch die Verpflichtung, das zu tun, weil meine Eltern eben auch die Hoffnung hatten auf ein neues Leben in einer neuen Wohnung und dazu bedarf es halt in dem Moment, so sagt meine Eltern auch, dass ich komme. Mhm. Und bei allem Respekt, das war natürlich für mich ganz eine schwere Entscheidung, die ich da treffen musste und die habe ich dann im Jahr gefallen.
Also die Eltern wollten schon, dass sie wieder zurückkommen in die Familie, weil dieses Zurückkommen wäre in Verbindung gewesen mit einer neuen Wohnung. Für sie war aber von vornherein klar, das machen sie nicht, auch wenn sie vermutlich ein paar Schuldgefühle da mit sich rumgeschleppt haben.
Für mich war das erstmal gar nicht so klar, weil, wie gesagt, man den Eltern oder die Eltern auch einem sehr, sehr wichtig sind und man die ganze Zeit natürlich im Kopf hat, man soll die Verantwortung für die Eltern übernehmen und ich kann das ja de facto von meinem Leben ja überhaupt nicht anders. Also war die Entscheidung schon super schwer und nach einem Jahr war es dann aber auch irgendwie klar, man hat sich ein bisschen abgetrennt der Familie und dann habe ich die Entscheidung gefallen.
Und in diesem SOS-Kinderdorf, in dieser Ersatzfamilie, haben Sie plötzlich etwas erlebt, was Sie vorher nicht kannten? Zuwendung, Zuneigung, Hilfe, Unterstützung?
Richtig, genau. Also natürlich ist es natürlich im Jugendhilfe immer ein anderer Rahmen. Man weiß, die Betreuerinnen und Betreuer werden bezahlt, man weiß, die Zuneigung, die Fürsorge, die man dort erhält, ist dann natürlich auch irgendwo bezahlt und das hat man immer im Hinterkopf. Nichtsdestotrotz finde ich, leisten Betreuerinnen und Betreuer eine gute Arbeit, dass sie genau dieses Gefühl einem geben, wenn man es halt eben nicht kennt oder nur mangelt.
Und Sie haben dann auch eine starke emotionale Beziehung, was Sie ja vorher gar nicht kannten, aufgebaut oder aufbauen können zu entsprechenden Leuten dann im SOS Kinderdorf?
Ja, absolut. Anja, wenn du das hörst, Grüße gehen raus. Genau, also Anja ist für mich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, kann man gar nicht anders
sagen. Bis
heute? Bis heute. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich sie jetzt auch in der Corona-Zeit besuchen gegangen bin, weil mir einfach die Bindung zu Anja und überhaupt sehr, sehr wichtig ist. Und Anja mir sehr, sehr, sehr viel mit in meinem Leben gegeben hat und auch definitiv dazu beitragen hat, wo ich jetzt stehe heute. Und da großen Dank, Anja.
Das heißt, Anja hat auch ihren Anteil dran, dass sie dann nach Freiburg gehen konnten, dass sie dann ihr Abitur machen konnten und dass sie dann auch dieses Stipendium bekommen haben für Amerika.
Anja war halt schon immer so, oder ist schon immer so eine Person gewesen, die halt natürlich immer sehr da hinten dran ist, auch die wichtigen Fragen, die wichtigen kritischen Punkte auch immer gestellt hat und den Weg immer zweifellos mitgegangen ist, obwohl sie manchmal weiß, ich mache manchmal gerne Dinge auch komplett allein oder bin manchmal so ein bisschen in meiner Unabhängigkeit verfahren, aber ich glaube, da haben wir beide, glaube ich, einen guten Weg gefunden und ja, Anja hat da definitiv einen wichtigen Teil dazu beigetragen. Auch natürlich ist es wichtig, dass auch viel Eigenarbeit und Eigenmotivation hinten dran steckt, aber ich hatte auch die richtige Person in der Jugendhilfe an meiner Seite, auf jeden Fall.
Eine Hörerin hat uns eine Mail geschickt mit einer Frage, die ich eigentlich auch noch hätte stellen wollen. Da geht es um den Zwillingsbruder, der ja noch in diesen familiären Verhältnissen drin ist, auch 19 Jahre alt ist. Ob Sie eine Möglichkeit sehen, mit dem, was Sie sich auch inzwischen aufgebaut haben, ihm zu helfen?
Nach besten Kräften versuche ich das natürlich, indem ich Ausschau halte nach potenziellen Jobs, indem ich in mein Netzwerk auch reinschaue, spezifisch natürlich in Kaiserslautern. Beim Bewerbungsschreiben und dergleichen helf ich ihm auch. Aber ich sehe da manchmal auch, um ehrlich zu sein, meine eigenen Kräften, trotz meines Standes jetzt, sehr beschränkt manchmal schon. Ja.
Ansonsten gibt es, wenn die Zahl denn stimmt, 2,7 Millionen Kinder in Deutschland, die in Armut, in armen Verhältnissen leben. Sie waren eins dieser Kinder, Ihr Bruder ist es ein Stück weit immer noch. Haben Sie Reaktionen bekommen auf Ihre Geschichte, die Sie ja nun via Buch öffentlich gemacht haben?
Ich hatte auf Instagram, Facebook, LinkedIn, also auf den sozialen Netzwerken ganz viele Nachrichten erhalten. Viele für Zuspruch, aber auch ganz viele, die von ihren eigenen Schicksalsschlägen erfahren, denen sie widerfahren sind. Das habe ich häufig erleben dürfen, lesen dürfen. Das habe ich auch sehr viel mitgenommen. Mhm. Weil man dann erkennt, dass man eigentlich kein Einzelschicksal ist, sondern es viele andere gibt, die eventuell nicht die mediale Aufmerksamkeit haben.
Mhm. Gibt es da bestimmte Abläufe, die bei allen gleich oder ähnlich sind?
Ja, auf jeden Fall. Einmal natürlich, dass viel dann mit dem elterlichen Hintergrund zusammenhängt. Also inwieweit waren die Eltern präsent im Leben oder waren sie es nicht? Wie waren die Verhältnisse? Viel auch mit der Institution Schule. Da gibt es proportional sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich da viel Diskriminierung erfahren beziehungsweise Entwertung.
In der Schule
und es trotzdem geschafft haben und von ihrer Resilienz erzählen und trotzdem den Weg zum Studium geschafft haben. Andere wiederum, ich weiß, da hatte mir eine Frau geschrieben von ihrer Obdachlosigkeit. Die hat bei jetzt.de, der Jugendzeitung von der Süddeutschen, ihre Geschichte mitgeteilt und es hat mich auch sehr, sehr mitgenommen.
Ja. Also wenn ich es richtig erinnere, eins ihrer Kardinalprobleme war diese totale Strukturlosigkeit, die Antriebslosigkeit der Eltern, die dazu geführt hat, dass man dem Tag keine Struktur gegeben hat. Haben Ihnen das andere dann auch zurückgespiegelt?
Ja, also man muss sich ja immer ganz grundsätzlich fragen, was sind denn die wichtigen Parameter von gesellschaftlichem Erfolg? Und viel damit hängt natürlich zusammen mit Selbstdisziplin, Organisation und Struktur. Das sind die wegweisenden Dinge, die nun mal auch Erfolg legitimieren. Und wenn man in einem Hintergrund kommt, in dem all die Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe, nicht gegeben ist, dann merkt man das natürlich durch und durch. Weshalb ich auch sage, dass Ganztagsschulen, Tagesgruppen und derartige Einrichtungen eben absolut essentiell sind. Wenn junge Menschen diese 2,7 Millionen es dann auch schaffen wollen, dann sind diese Institutionen sehr essentiell und notwendig.
Und wenn man auf dieses Thema nochmal von oben drauf guckt, wird man halt feststellen, dass die soziale Herkunft mehr denn je über den Lebensweg bestimmt.
Ja, absolut. In meiner Heimatstadt jedes etwa 23% der Kinder und Jugendlichen sind arm. Sie haben erzählt, 2,7 Millionen Kinder leben in Armut und wir haben ja etwa 16% Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Und wenn wir das erstmal so im Gegensatz vergleichen, das ist schon absolut verrückt, auf jeden Fall.
Sie engagieren sich auch zwischenzeitlich, Jeremias Thiel, in der Politik, genauer gesagt in der SPD. Warum in der SPD?
Weil für mich die Partei damals einfach die grundlogische war. Ich habe damals Steinbrück zum Beispiel während dem Wahlkampf 2013, man muss das gewesen sein, gesehen und habe ihn halt sprechen hören über die Idee von sozialer Gerechtigkeit. Und trotz der Agenda 2010-Geschichte und trotz dieser Repression, finde ich, ist die SPD immer noch die grundlegende Stimme der Mitte-Links in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich finde mich in der SPD durch und durch wieder.
Sie haben, glaube ich, auch auf einem SPD-Parteitag im Herbst des Jahres 2018, da gab es noch die Vorsitzende Andrea Nahles, einen Auftritt gehabt. Welche Erinnerungen haben Sie da dran?
Ich weiß noch, dass ich diese Rede, die ich da gehalten habe, nachts um 12:30 angefangen habe zu schreiben und die war dann um 3 Uhr fertig und dann ging es morgens um 7 los. Und ich war natürlich super aufgeregt, hatte Koffein-Intus ohnehin fand es wichtig, dem Parteivorstand und dem Gremium, also dem Parteitag, so ein bisschen meine Erfahrung zum Grußwort mitzuteilen. Das kam auch dementsprechend an.
Eins Ihrer Themen, biografisch nachvollziehbar, ist natürlich, wie man die Situation von Kindern und Jugendlichen verbessern kann, die aus prekären Familienverhältnissen kommen. Was fällt Ihnen da konkret als allererstes ein?
Natürlich den Ausbau von Ganztagsschulen, von Institutionen, die halt eben Struktur gewährleisten, aber auch Entfaltungspotenziale. Und da ist natürlich die Schule ein wunderbarer Ort, Tagesgruppen. Da denke ich aber auch an Talent vor, wo man junge Menschen auch bedarfsgerecht unterstützen kann. Ein Mentorensystem, das man ausbaut, dass man halt auch sich vernetzt innerhalb der Gesellschaft, in einer, die ohnehin schon super polarisiert ist und wo die AfD, diese blöde Partei, nun mal auch viel, Nutzen auch herzieht. Und ganz grundsätzlich, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass wir Talentförderer und auch Talentscouts in Universitäten fördern und finanzieren, sodass wir auch dort wieder eine höhere gesellschaftliche Vermischung finden.
Brauchen wir einen Ausbau von Jugendhilfeeinrichtungen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, kein unbedingter Ausbau von Jugendhilfeeinrichtungen. Klar, die Plätze sind mittlerweile beschränkt, aber die Frage ist natürlich, warum sind sie so ohnehin schon so beschränkt? Ich glaube, was wir brauchen, sind Familientherapeuten und bedarfsgerechte Unterstützung in den Familien durch Familientherapeuten und intensivere Unterstützung. Und da kommt das große Mango. Das ist unglaublich teuer, wenn man sich anschaut, wie die Finanzierung von Kommunen zum Beispiel ist. Beispiel Lautern, ich bleibe da nicht lange, die Sozialausgaben beschränken sich bei etwa 80 Millionen. Die Einnahmen vom Bund wiederum belaufen sich auf etwa 50 Millionen Euro. Dementsprechend ist natürlich die Jugendhilfe komplett unterfinanziert.
Brauchen wir für Kinder aus diesen Familien auch sowas Banales wie ein kostenloses, regelmäßiges Mittagessen?
Absolut, total. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie aktuell der Mehrbedarf durch Hartz IV ist, der liegt bei gemäß von verschiedenen Sozialverbänden bei 160 Euro. Und das Teilhabepaket, das ja vor Jahren verabschiedet wurde von der Großen Koalition, ist das Essen immer noch auf 1 Euro runtergedrückt. Das ist immer noch für Familien, die von Hartz IV leben, eindeutig zu viel.
Hartz IV, apropos, würden Sie, wenn Sie es könnten, daran was ändern an diesem System?
Ja, auf jeden Fall. Einmal natürlich den Mehrbedarf hochstocken, 160 Euro. Statistisch gesehen werden die Ausgaben verschönert. Das sind zum Beispiel Ausgaben für Zigaretten und dergleichen. Total naiverweise ausradiert. Ich würde auch nicht mehr davon ausgehen, dass man das Kindergeld bedarfsmindernd angerechnet wird ans Hartz IV. Also die Dinge würde ich erstmal grundsätzlich ändern.
Und Sie sind, Jeremias Thiel, seit März wieder in Deutschland, davor USA, weil Studienplatz in Minnesota. Sie haben im Januar noch Wahlkampf gemacht für einen gewissen Bernie Sanders, der jetzt nicht nominiert worden ist, stattdessen Joe Biden. Und bei diesem Wahlkampf für Bernie Sanders hatten Sie auch eine eindringliche und eindrückliche Begegnung mit einem Anhänger von Donald Trump. Wie sah diese Begegnung aus?
Ja, spannenderweise stand ich vor seinem Haus, auf seiner sogenannten Property, ne, auf seinem Gelände und hatte zwei Buttons. Einen, wo drauf stand Bernie beats Trump, also Bernie besiegt Trump und ein Students for Bernie. Mhm. Und ich habe dort halt geklingelt, da kam der Herr raus, schon draußen ein riesenfetter roter Truck, der da draußen war, so ein SUV. Und habe halt erstmal eine Frage gestellt, habe ich vorgestellt und auf einmal sagte, sind Sie denn Unterstützer von Bernie Sanders? Dann meinte ich, ja. Und dann meinte er wortwörtlich, get the fuck out of my property. Also um Himmels Willen, gehen Sie runter von meinem Gelände. Und erst in einer ruhigen Stimme und dann nochmal lauter. Und man muss dazu sagen, dass auf seiner Tür auch schon so stand wie, be careful, I have an AK-47. Also seien Sie bitte vorsichtig, ich habe eine AK-47. Und ich hatte da echt ordentlich Schiss, weil es auch Republikaner gibt, die einen ordentlichen Hass auf Demokraten haben und so weit gehen würden, dass sie auch zur Waffe greifen würden.
Ist das ein Indiz für eine in den USA inzwischen zutiefst gespaltene Gesellschaft?
Absolut. Ich kenne kein Land, das so gespalten ist wie die USA. Und das merkt man ja schon daran, wie auch Joe Biden und Donald Trump, die haben ja gesagt, die wollen ihr Kernlager abziehen, die wollen die für sie gewinnen. Bei Joe Biden ist es vor allem die schwarze Gemeinschaft, die schwarze Community in den USA. In Donald Trump ist es die tiefweiße alte Community, die ja Rassismus eben verinnerlicht hat und auch im Denken.
Wie geht's weiter in den USA? Was passiert, wenn diese Demonstrationen zunehmen, wenn es möglicherweise auch einen neuen Ausbruch an Gewalt gibt?
Also meine Befürchtung ist, dass da nochmal die Nationalgarde gerufen wird, die jetzt ja Donald Trump kürzlich abgezogen hat in Washington D.C. Ich glaube, dass das Land Polizeireform einführen wird. Aber ich glaube, dass der Rassismus noch lange nicht besiegt ist, weil er so institutionell vergraben ist in allen Institutionen durchweg, dass ich leider glaube, dass Polizeigewalt noch immer vor allem gegen Schwarze angewendet wird, die ja sehr, sehr stark davon betroffen sind. Aber was ich glaube, und das ist toll, ist, dass die Menschen sich über ihre weißen Privilegien, über die wir uns auch Gedanken machen müssen, viel mehr klar werden.
Ansonsten hoffen Sie, dass Sie möglichst bald zurück können in die USA, zum einen zum Studieren, zum anderen auch, um Ihre Freundin mal wiederzusehen.
Ja, absolut. Ich meine, 3 Monate ist jetzt schon eine sehr lange Zeit und ich vermisse das Leben natürlich auch zu teilen, sehr meine Freundin und meine Freunde überhaupt. Und wir müssen jetzt mal weitersehen, wie es weitergeht. Und Donald Trump ist halt so eine führungslose Lächerlichkeit überhaupt. Mal schauen, wie es da weitergeht.
Wir werden sehen, wie es kommt. Wir sind am Ende dieser Sendung. Kleine Anmerkung noch einer Hörerin, die über Sie sagt, bemerkenswert, wie lebensklug, reflektiert, charakterstark, menschlich und engagiert dieser Mann ist.
Das sind sehr viele.
Das ist doch ein schönes Kompliment zum Ausstieg aus dieser Sendung.
Vielen lieben Dank für die netten Worte.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.